MENA Watch, der Talk.
Liebe Güna Yasmin Balci, vielen Dank, dass wir uns heute hier in diesem Büro im Rathaus Neukölln mit Ihnen unterhalten dürfen. MENA Watch ist sehr daran interessiert, verschiedene Bereiche kennenzulernen. Und Neukölln ist ja weit über die Stadtgrenzen Berlins hinaus bekannt. Vielleicht auch so ein klein bisschen berüchtigt. Es geht um das Thema Migration und Integration jetzt überall. Und deshalb ist das ja auch eine interessante Frage, wie Sie als Integrationsbeauftragte seit 2020 damit umgehen. Ich habe mir mal Zahlen, oder wir haben das eben auch gemeinsam nochmal geprüft, zur Einordnung, welche Größenordnung der Bezirk hat. Wir haben in Berlin 3.870.000 Einwohner und die sind verteilt auf 12 Bezirke. Von diesen 12 Bezirken ist Neukölln der fünftgrößte mit rund gerechnet 330.000 Einwohnern. Aber der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte ist hier besonders hoch. Der liegt bei rund 65%. Und den Anteil an Menschen mit arabischem Hintergrund, der wurde nochmal extra ausgeworfen, liegt bei 7-10%. Das heißt, in einem bestimmten Gebiet sind es eben 10% und im Rest des Bezirks um die 7%. Das haben wir jetzt als Grundlage, um zu schauen, wie sich hier die Bevölkerung mit Ihnen als Integrationsbeauftragte darstellt. Sie sind selbst Kind von Gastarbeitern. Die Eltern sind in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen und Sie sind hier in Neukölln aufgewachsen. Sie sind also einheimisches Gewächs und seit 2020 arbeiten Sie hier als Integrationsbeauftragte. Wenn Sie so die Geschichte Ihrer Kindheit und der Entwicklung im Bezirk sich anschauen, wie würden Sie heute so die Situation beschreiben?
Gute Frage. ich versuche mal, das kurz zu fassen. Also, ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einem Kollegen, der unter anderem für die Taz arbeitet. Und er fragte mich was Ähnliches, nämlich, wie ich über mein Leben im Rollbergviertel in Neukölln damals heute denke. Und ich glaube, das Relevanteste ist, dass wir damals wirklich nicht in dem Bewusstsein waren als Kinder, dass wir halt Arbeiterkinder sind und dass man als Arbeiterkind eigentlich in der Regel nicht unbedingt zwangsläufig alle Chancen hat, die auch andere Kinder haben, die aus einer Bildungselite kommen, sondern dass man in seiner eigenen Blase gelebt hat, man sehr zufrieden war eigentlich mit den Zuständen so und den Umständen vor Ort und dass man im Nachgang erst mitbekommen hat, eigentlich gab es damals auch schon so eine Art sozialer Benachteiligung, die vielleicht völlig anders aussah, als das heute der Fall ist in Neukölln. Ja. Und das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, jetzt zurückzukommen in diesen Bezirk, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, als jemand, der hier komplett sozialisiert wurde. Ich bin ja hier geboren und ich habe auch hier gearbeitet und ich bin auch in Neukölln tatsächlich Journalistin geworden. Also es wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht im Rollbergviertel aufgewachsen wäre. Also dieser Bezirk hat mir sehr viel gegeben auch und meine Entwicklung stark geprägt. Und dann aber von außen nochmal reinzukommen und zu sehen, dass sich eigentlich nicht so viel verändert hat, wenn es darum geht, Menschen die Möglichkeit zu geben, an einer Gesellschaft teilzuhaben, tatsächlich teilzuhaben, das heißt, sie mitzugestalten und sich somit auch als Teil zu empfinden, dann glaube ich, haben wir als Einwanderungsgesellschaft ganz viel falsch gemacht. Weil nämlich damals habe ich gelebt als Kind und Jugendliche in einer Art Dorf, ja, in meinem Viertel. Und da waren Kinder aus damals Ex-Jugoslawien, jugoslawischen Familien, aus Ghana hatte ich Freunde oder deren Eltern waren aus Ghana eingewandert. Aus Griechenland hatte ich Freunde, türkeistämmige Freunde, kurdische Freunde und auch ganz viele Deutsche ohne Migrationsgeschichte. Und für uns Kinder war das total selbstverständlich. Wir waren Berliner, wir waren Neuköllner und wir waren einfach so miteinander befreundet in unserem Dorf. Und das ist heute anders. Die Vielfalt ist komplett eigentlich weggebrochen, würde ich sagen. Es sind viel mehr homogene Milieus entstanden. Und es gibt wenig Begegnungen tatsächlich zwischen, ich sag mal jetzt, klassischen Arbeiterkindern mit Migrationsgeschichte, die hier aufwachsen, und jetzt deutschen Bildungsbürgertum, so, ja, oder türkischen Bildungsbürgertum, ja. So, die ziehen halt alle weg. Ja. Jeder, der irgendwie was auf sich hält und seine Kinder in eine bessere Schule schicken will, sagt sich, ach, ich will eh nach Rudow und ich kann mir das jetzt leisten, dann bin ich also ziehen halt weiter weg aus diesen Milieus, wo die sozial schwacheren und ärmeren Strukturen sehr viel unter sich sind und parallel dazu ein Leben entstanden ist von eben Kunst, Kultur und jungen Menschen, die international herkommen. Aber es gibt eigentlich wenig Schnittmengen zwischen diesen Welten. Ja, also das ist nicht das, was ich mir so an sozialer Durchmischung und kultureller Durchmischung wünsche für Kinder, um alternative Lebensmodelle zu sehen. Das hatten wir ganz viel als Kinder.
Das ist jetzt nicht von der Stadt Berlin so gesteuert worden, dass alle in diesen Bezirk ziehen, die jetzt zuwandern, sondern das hat sich sicherlich so ergeben.
Naja, im Grunde genommen ist es schon auch ein Versagen von der Steuerung. Ja? Also eine Einwanderungsgesellschaft muss sehr gut gemanagt werden, weil sie ist nämlich eine ganz neue Idee, eine ganz neue moderne Idee. Also das... Klar, schon immer sind Menschen aufgrund von Krieg, Flucht, Vertreibung und weil sie ein besseres Leben haben wollten, in andere Länder gezogen und haben ihre Heimat verlassen. Aber die Idee, dass wir als eine freie, demokratische Gesellschaft offen sind für unterschiedliche Kulturen, Herkunftskulturen und Weltanschauungen und gleichzeitig den Anspruch haben, etwas Gemeinsames als ganz starke Basis haben zu müssen, die hat sich noch gar nicht durchgesetzt bei der gesamten Planung einer Gesellschaft, ja. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt eine Schule haben mit einem Migrantenanteil von über 90%, dann muss das erstmal nicht was Schlechtes sein. Schwierig wird es immer erst, wenn etwas homogen wird. So sehe ich das. Zum Beispiel finde ich das auch nicht verträglich für eine Gesellschaft wie unsere, dass wir Schulen haben, wo nur noch die Bildungselite unter sich ist und wo da die Kinder ihr Abitur machen. Und dann haben wir Schulen, wo Kinder sind, deren Eltern eben nicht zur Bildungselite gehören, die aber trotzdem in Anspruch haben, dass die Kinder einen sozialen Aufstieg schaffen. Aber es sind total getrennte Welten. Ja? Wir müssen als gute Manager von Einwanderung sozial auch managen. Und das heißt, wir dürfen es gar nicht zulassen, dass sich das abkoppelt voneinander. Ja? Dass Menschen, die in so einer bunten, turbulenten Stadt wie Berlin leben, ja, mit wirklich allem, was Zivilisation zu bieten hat, einander nicht mehr echt begegnen, ja. Und das ist fatal. Weil so entstehen Milieus, ja. So entstehen Milieus, die weder gut sind für die meinen, es geschafft zu haben, und schon gar nicht für die zurückgelassen werden und dann, der soziale Aufstieg auch immer schwieriger wird, ganz klar.
Ich denke, das ist aber auch in dieser Gesellschaft noch nicht Konsens, dass es sich um eine Einwanderungsgesellschaft handelt. Egal wie viele wirklich echte Zuwanderer wir jetzt gerade haben, das ist etwas, was ihre Aufgabe wahrscheinlich auch nicht leichter macht.
Also die Menschen hier in Neukölln, mit denen ich zu tun habe, für die ist es selbstverständlich, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und glücklicherweise auch zunehmend mit dem Selbstbewusstsein, dass sie ganz klar sagen, das ist hier mein Land und ich bin ein Teil von dem und ich habe diesen Anspruch auch und ich habe das Recht darauf, ja. Und natürlich, also wenn ich nach Brandenburg fahre, das sage ich jetzt mal ganz offen, oder auch noch in andere neue deutsche Bundesländer, da sind die Reaktionen anders, ganz oft. Nicht nur, aber sehr oft. Und vor allem in den neuen Bundesländern, weil man dort so wenig Begegnung hatte mit anderen fremden Kulturen, ja, und auch nie ein echtes Zusammenwachsen stattgefunden hat, ja, die haben ja ihre Vertragsarbeiter auch ausgelagert etc., dass man da natürlich Schwierigkeiten hat, wenn man da auf so einen politischen Kern stößt, der ganz klar sagt, Einwanderungsgesellschaft wollten wir eigentlich nie sein, also haben wir uns nie zu entschieden und wir wollen Einwanderung eigentlich eindämmen oder wir wollen sie gar nicht haben oder wir wollen sie rückgängig machen oder wir wollen die Leute alle abschieben, so wie das jetzt der Fall ist bei der AfD. Also das ist Ja, aber das ist die große Herausforderung. Also wir werden immer in jeder modernen Gesellschaft, das sieht man ja in Europa mittlerweile flächendeckend, ist dieses Selbstverständnis eines Nationalstaates von Einwanderungsland zu sein, jetzt nicht jedem in die Wiege gelegt. Ja? Das ist ja eigentlich ein neues, modernes, gutes Konzept, es ist bewusst zu benennen. Und jetzt geht es darum, das wirklich ernsthaft bewusst zu gestalten. Und da können wir noch ganz viel ausbauen.
Was das Problem ist, ist natürlich, dass Sie davon eben auch in Ihrer Darstellung davon ausgehen, dass die Zuwanderer mitgestalten möchten, aufsteigen möchten. Da ist ja in Teilen dieser Gruppe dieses Bewusstsein nicht so ausgeprägt. Also wenn man manche Fernsehberichte sieht, wie da aggressiv auf Dinge reagiert wird, dann fragt man sich, was genau ist jetzt das Ziel dieser jungen Leute und ihrer Eltern? Und auch in den Schulen gibt es sicherlich da auch Probleme, die sind ja zum Teil, ich weiß nicht, ob es in Neukölln der Fall ist, ich weiß, dass es in Schöneberg Schulen gibt, Grundschulen mit 100% Migrationshintergrund, also die Kinder, und dass da natürlich dann gewisse Probleme auftauchen. Ich glaube, dass die Idee, die dahinter steckt, wie Sie sie benannt haben, dass man mitgestalten lassen muss, um die Menschen auch einzubinden, aber die muss ja erstmal entwickelt werden bei Zuwanderern, dass sie das wirklich auch verstehen, wie sie hier in diesem Land vorankommen können.
Ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich glaube, dass Identität immer auch entsteht durch einen Anpassungsdruck. Und je nachdem, wie dieser Anpassungsdruck gestaltet ist, wer da den Maßstab vorgibt, dementsprechend entwickelt sich das dann auch. Also um es mal am Beispiel zu benennen, während bei uns im Rollwerkviertel zu meiner Kindheit und Jugend das klar war, dass man sich zu gewissen so gemeinschaftlichen Werten und Normen einfach bekannt hat, ohne dass sie verschriftlicht waren, weil man sie gelebt hat, weil man sie vorgelebt bekommen hat, weil man sich eingefügt hat in das System, war man natürlich auch ein Teil dieser Community, in der man gelebt hat. Und deswegen war man super integriert. Und genau dasselbe passiert heute auch. Also die Kinder und Jugendlichen, die hier aufwachsen, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt die Heideck-Siedlung, ja, als ein herausragendes Beispiel, was häufig in der Presse vorkommt, weil da immer wieder auch sehr viele Dinge geschehen, die schwierig sind. Da sind die Kinder in die Strukturen vor Ort voll integriert. Ja. Das ist nicht so, dass sie sich nicht anpassen wollen würden an eine Gemeinschaft. Sie leben in einer Gemeinschaft, Entschuldigung, in der sie sehr gut angepasst sind. Wenn sie zum Beispiel das Recht des Stärkeren durchsetzen. Ja? Wenn es zum Beispiel darum geht, wer bestehen möchte in einer Gesellschaft, muss auch bereit sein, zuzuschlagen, weil er darf nicht wegrennen, weil das ist ein Zeichen von Schwäche und dann hat man verloren. Wenn das Dinge sind, die Kinder auf der Straße lernen, in ihrem Stadtteil, in ihrem Viertel, dann haben wir als Gesellschaft das falsch gemacht. Wir haben es nämlich zugelassen, dass solche Milieus entstehen können, ja, wo Mädchen sich zum Beispiel abends nicht mehr sicher fühlen und gar nicht mehr alleine auf die Straße gehen, mitten in Berlin, wo eigentlich Berlin eine Stadt ist der absoluten Weltoffenheit gleichzeitig auf der einen Seite und trotzdem parallel aber so Strukturen entstehen können. Und das liegt nicht nur ausschließlich daran, dass da zum Beispiel eine Familie einwandert, die sich sagt, unsere Kinder dürfen sich hier null integrieren, sondern das liegt auch und vor allem daran, dass man gar nicht mehr in die Pflicht kommt, sich irgendwelchen Strukturen anzupassen, die da anders sein könnten. Sondern man lebt in seinem Dorf. Ja? Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich da aufwachse und wenn meine Kinder da aufwachsen, dann müssen die sich auch anpassen, den Strukturen, die sie vorfinden, wenn sie überleben wollen. So, weil es gibt, überall entstehen gewisse Werte und Normen, wenn die Gesellschaft nicht managt. Das ist eigentlich mein Begriff dafür. Ja, es geht um Steuerung. Es geht genau darum zu sagen, okay, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Milieu. Wir haben hier sehr viele Menschen, die sind nicht erwerbstätig. Einige von denen haben einen Bildungsabschluss, andere haben keinen Bildungsabschluss. Ja, man kann ja schlichte Statistiken sich angucken dazu, wie diese Milieus zusammengesetzt sind, wo dann die Probleme sich häufen. Ja, oft ist es ja eine absolute Bildungsferne und dann ist es jetzt auch noch gepaart mit einer Identität, die sich da etabliert hat, die reaktionär ist. Ja? die ein reaktionäres Menschenbild hat. Ja? Und dieses reaktionäre Menschenbild kann ja ein Schutz sein für eine Gemeinschaft, weil das sind einfache Regeln, nach denen sich alles unterordnet. Und so kann ja Gesellschaft funktionieren. Das heißt, es funktioniert ja gut. Zum Beispiel, wenn man mit den Frauen in der Heideck-Siedlung spricht, die würden jetzt nicht alle als erstes herausstellen, dass sie sich so eingeschränkt fühlen. Ganz im Gegenteil. Die erzählen einem dann, das ist super toll hier, das ist wie im Dorf. Ich fühle mich wie in meinem alten Dorf, sagt die syrische Frau, weil wir sind ja auch alle zusammen und jeder kennt jeden und jeder passt auf den anderen auf. Und aufpassen bedeutet dann halt nicht nur, da ist die Kleine vom Fahrrad gefallen und der Nachbar springt gleich hin. Aufpassen bedeutet in dem Fall auch, da hat sich ein Mädchen heimlich mit einem Jungen getroffen und alle haben es gesehen und die soziale Kontrolle funktioniert. Ja. Also es ist ein Schutzmechanismus für Communities als Selbsterhaltungstrieb. Wenn man das erkannt hat und man der Meinung ist, man möchte aber diesen Kindern und Jugendlichen vielleicht doch noch die Chance zuteil werden lassen auf individuelle Entwicklung jenseits von kollektiven Interessen, dann muss man steuern, und zwar gewaltig. Und dann muss man auch wirklich anbieten und einfordern. Und das betrifft alle Bereiche. Ich sag mal so, wir haben es einfach nicht gemacht bisher so wirklich. Also weil wir nicht so denken über Einwanderung. Weil das nicht unser Ziel ist. Es geht ja auch nicht um Gleichmachung. Es geht ja eigentlich nur darum, wirklich die Grundrechte, die jeder Mensch hat hier, der hier in diesem Land als Staatsbürger lebt, wirklich auch erlebbar zu machen, auch schon für Kinder. Ja? So ernsthaft erlebbar zu machen. Ja? Also wirklich dieses Recht auf individuelle Entfaltung, das ist ja eine ganz große Nummer. Ja? Das ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft. Das ist so kostbar, dass man auch wissen muss und erkennen muss, das ist eigentlich ein Werkzeug, was ich unseren Kindern unbedingt ab Geburt so schnell wie möglich mitgeben möchte.
Das Problem ist ja, wir haben in der Regel Zuwanderer mit Älteren. Also die sind schon älter. Also das heißt, die Schiene über Schule und Ausbildung ist wahrscheinlich bei vielen nicht mehr möglich. Und da wird es dann schwierig, wenn die große Menge eben nicht mehr über diese Ausbildungsschiene erfasst werden kann. Und da ist jetzt auch meine Frage in Richtung Integrationsbeauftragte. Seit wann gibt es die eigentlich? Also ich habe jetzt gesehen, es gibt tatsächlich in jedem Bezirk in Berlin jemand.
Ja.
Und wie tauschen sie sich untereinander aus?
Also bei uns in Neukölln gibt es das seit über 20 Jahren. Ich will nicht lügen, ich glaube 25 Jahre. Und das war, ich glaube, die hießen vorher Ausländerbeauftragte und dann irgendwie Migrationsbeauftragte und dann irgendwann Integrationsbeauftragte. Jetzt ist der neue Begriff Partizipations- und Integrationsbeauftragte. Ich habe davon Abstand genommen, weil ich finde, es geht auch für mich gar nicht um Begrifflichkeiten. Also ich finde, wenn man es so nimmt und es geht um sich auf die Begrifflichkeiten konzentriert, dann finde ich all diese Begriffe jetzt unzureichend. Ich sehe mich als Demokratiebeauftragte tatsächlich, ja. Es ist mir völlig egal, wo jemand herkommt, welche Sprache der spricht, welche Religion, welche Weltanschauung. Das ist für mich alles total irrelevant, solange diese Person erkannt hat, dass er ein Teil dieser Demokratie sein möchte und dass er sich an gewisse Regeln hält und auch gewisse Vorzüge genießt dadurch, ja. Also zum Beispiel ist es für mich auch überhaupt nicht relevant, ob jemand Deutsch kann. Das ist viel zu lange, viel zu hoch gehangen worden, weil im Grunde genommen sollte das im Interesse des Einzelnen sein, die Sprache eines Landes zu kennen, in dem man lebt. Ganz einfach, um nicht abhängig zu sein von anderen, um wirklich frei sich entfalten zu können. Aber gleichzeitig treffe ich zum Beispiel Menschen aus Afghanistan, die gerade irgendwie vor 7 Monaten eingeflogen sind hier. Und ich merke sehr schnell im Gespräch, obwohl wir beide jetzt nicht komplett perfekt dieselbe Sprache sprechen, dass da jemand angekommen ist, der total Lust hat auf dieses Land. So. Und der hat kein B2 im Deutsch bisher bestanden oder so. Aber ich merke, wenn der jetzt eine Möglichkeit hat, einen Job zu finden, wo er sich halbwegs irgendwie zurechtfindet, dann macht er sein Ding, der Mensch hier. So. Und vielleicht wird er auch nie perfekt Deutsch lernen, aber das ist irrelevant, weil ich weiß, der schickt seine Kinder in die Schule, die werden es dann lernen und so weiter, ja. Also dieses immer so versuchen, das zu vereinfachen, das ist falsch. Ist einfach komplex Und genauso komplex muss man sich das angucken. Und in den Bezirken gibt es diese Beauftragten seit unterschiedlichen Zeiten, bei uns schon relativ lange. Und der Grund ist eigentlich gewesen, damals hatte die Bezirkspolitik weniger Menschen mit Migrationsgeschichte in ihren eigenen Reihen, wollte aber ein Ohr haben am Puls der Zeit bei der Migrationsgesellschaft im Bezirk, um zu wissen, was deren Nöte und Wünsche und Dinge sind, die sie umtreiben. So. Und daraus ist mittlerweile geworden, jetzt haben wir bei uns in der BVV Menschen mit Migrationsgeschichte, das ist alles schon selbstverständlich mittlerweile für uns. Wir haben auch bei uns in der Verwaltung ganz vorbildlich sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte und auch da ein Zuwachs jedes Jahr tatsächlich. Ja. Und also dieser Auftrag, den ich hier habe, der hat die wunderbare Möglichkeit, es zu gestalten, die Arbeit zu gestalten. Und mein Vorgänger hat das anders gemacht als ich. Und mein Schwerpunkt ist ganz klar, mir geht es darum, die progressiven Kräfte in der Einwanderungsgesellschaft zusammenzubringen, aus allen Bereichen.
Wie machen Sie das?
Ich gucke, wo sind die spannenden Leute? Ich bin also wirklich das erste Jahr eigentlich immer nur rumgeradelt mit meinem Fahrrad oder war hier unterwegs und habe überall so verschiedene Vereine abgeklappert, die ich auch gewinnen wollte für unseren Beirat, ganz klar. Ich habe versucht zu gucken, dass wir da eine Vielfalt haben. Das war aber nicht, mein Hauptanliegen war aber nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt einen afghanischen, jetzt brauchen wir noch einen afrodeutschen Verein. So bin ich da nicht vorgegangen, weil ich habe eher geguckt, passen die zu uns? Was ist deren Agenda? Und zu uns passen eigentlich alle, die weltoffen sind, die demokratische Werte vertreten, die eine Grundrechtsklarheit in ihrer Arbeitsmethode haben, die zum Beispiel, also was ich nicht akzeptiere, ist Geschlechtertrennung. So, da bin ich sehr klar. Ich bin mit den Leuten im Dialog und im Austausch, aber für mich ist das so antidemokratisch und so menschenfeindlich, dass es etwas ist, was ich also mir nicht wünsche, ja, für diesen Bezirk. Weil das einfach auch etwas ist, was ein Großteil der Bevölkerung von gewissen Dingen ausschließt und ihr Leben einschränkt, ganz klar. Und es ist menschenverachtend. So, da bin ich sehr, sehr explizit. Ja, also habe auch keine folkloristische Brille auf. Ich finde auch nicht, dass jede Form der Religiosität etwas ist, was man bewundern muss und toll finden muss. Ja, sondern ich finde alles, was ein reaktionäres Menschenbild vor sich herträgt, erstmal schwierig für eine Demokratie. Und es kann eine hinduistische Gruppe sein, genauso wie eine schwierige christliche Gemeinschaft, die hier entstanden ist, die den Frauen halt einbläut, sie müssen, solange es nur geht, Kinder bekommen. Das sei ihr einziger Job auf dieser Welt. Und sie müssen so früh wie möglich heiraten, haben wir auch. Ja. Und Das sind dann halt Gesprächspartner, sage ich jetzt mal. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen ich mich schmücke und sage, guck mal, wie toll die hier den Kiez gestalten. Ja? Aber dann haben wir ganz viele, das Gros der Leute, die auch nicht organisiert sind, die man halt nur erreicht, wenn man auf der Straße ist und Menschen anspricht zum Beispiel. Ja? Und dann sehr, sehr interessante auch Begebenheiten hat. Und ich vernetze die miteinander. Und damit bin ich eigentlich schon fast ausgelastet, ehrlich gesagt. Und hinzu kommt noch die ganze politische Arbeit, die da eigentlich mit dranhängt. Aber das Wichtigste ist für mich, wenn ich zum Beispiel ins Beispiel gehe und ich sehe, boah, das sind ja so tolle junge Menschen, die so multiperspektivisch auf all das blicken, was hier ist und gleichzeitig so eine positive Energie reinbringen und so viel neues Wissen und so, ne, und so halt eine Energie, um was zu gestalten. Und dann denke ich mir, da haben die kleine deutsch-arabische Schule. Und dann haben wir die eine syrische Frau, die jetzt Radio Neukölln macht für uns mit so einem Mini-Mini-Projekt, die aus Syrien gekommen ist und die sagt, ich finde dieses Land und die Freiheit hier so toll, ich möchte hier mitgestalten. Ich muss mit zusammen, weil ich bin mir sicher, die haben Schnittmengen und da entsteht was Neues. Und das ist Neukölln, das ist Berlin. So, das ist eigentlich das Herausragende und das Kostbare an Einwanderung, weil da kommen Dinge zusammen, da können also wirklich Explosion entstehen an Energie und an Neuem. Und das ist alles sehr, sehr gut für unseren Demokratieerhalt.
Also ich liebe ja dieses Engagement und die positive Denke. Leider ist ja Neukölln nicht für dieses Miteinander das Positive bekannt. Und deswegen würde ich doch gerne wissen, wo liegen denn die Probleme und wie kann man die in den Griff kriegen? Also lösen, davon sprechen wir schon gar nicht.
Also die Probleme sind für mich tatsächlich, dass so teilweise echt homogene Strukturen entstanden sind hier, mit einem klaren auch Weltbild, was oft schwierig ist. Also ich sag auch ein reaktionäres Weltbild auf jeden Fall. Man kann schon sagen, dass eine gewisse Form der Geschlechterapartheit sehr stark sichtbar sind bei uns zu bestimmten Tageszeiten an bestimmten Orten. Und das ist jetzt folkloristisch betrachtet für manche der schöne bunte Orient. Ja, für mich jetzt als jemand, dessen Eltern aus der Türkei eingewandert sind, ich sehe das nochmal ganz viel klarer, auch politisch, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben regelmäßig, tauchen wir in der Berichterstattung auf mit unseren Jugendlichen, mit einem hohen Gewaltpotenzial, was ausgelebt wird. Es gab die Silvesterkrawalle. Es gibt immer wieder spektakuläre Raubüberfälle oder Einbrüche, die dann zurückzuführen sind auf bestimmte junge Menschen, die bei uns aufgewachsen sind, also sprich Neuköllner sind. Und so sind wir halt, oder auch damals schon vor vielen Jahren über unsere Statistik der Intensivtäter, die überproportional war, also wo der Migrationshintergrund oder die Zuwanderungsgeschichte der Kinder überproportional war zu der Täterschaft insgesamt. Und damit sind wir berühmt geworden, immer wieder. Wobei ich sagen muss, all das, was ich jetzt so erwähnt habe, mag in Neukölln ganz besonders stark und repräsentativ in der Öffentlichkeit angekommen sein. Das sind aber auch Probleme und Phänomene, die man auch im gesamten Bundesgebiet antreffen kann, überall dort, wo sich diese sozialen Probleme gemischt mit Migration ballen, ja. Und das ist jetzt nichts absolut Neukölln-spezifisches. Das wäre falsch, das so zu betrachten. Im Gegenteil, Neukölln ist eigentlich ein Bezirk und das finde ich so toll an dem Bezirk. Deswegen wollte ich hier auch arbeiten, der schon immer offen mit diesem Problem umgegangen ist. So. Das unterscheidet uns, glaube ich, sehr stark von vielen anderen, sage ich jetzt mal, migrantisch geprägten Stadtteilen und Städten in Deutschland, dass wir sagen, schon immer gesagt haben, wir haben diese Probleme, so sehen sie aus, wir reden offen darüber und wir könnten uns vorstellen, dass sie sich mit diesen und jenen Ideen ändern können. Ja. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Campus Rugby, der ja auch immer hervorgehoben wird, weil sich da, nachdem es dort ja auch eskaliert war, was ja auch in der Presse dann tatsächlich bundesweit bekannt wurde, dass da eine Schülerschaft für so viel Unruhe gesorgt hat, dass es da Gewalt gab gegen Lehrpersonal und den Schulrektor und schlimme Zustände herrschten wirklich, dass da jetzt schwer investiert wurde mit neuen Konzepten und da wurden viele, viele, ein zweistelliger Millionenbetrag ist da reingeflossen. Da läuft es jetzt anders. Die haben Anmeldelisten, Wartelisten, da wollen viele ihre Kinder anmelden. Ja. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich sage, ist halt schlecht, wenn dann eine so ein Leuchtturmprojekt wird. Das zeigt eigentlich nur, wie falsch die Entwicklung insgesamt läuft. Ja? Also für mich ist das überhaupt nicht so, worauf ich jetzt stolz bin. Oh, wir haben diese tolle Rüttli-Schule und was mit den anderen? Ja. So. Und was mit den anderen ist, kriege ich natürlich auch immer wieder mit unseren Oberstufenzentren etc. Wir haben massive Gewaltvorfälle. Und
haben Sie da eine Idee, was dahinter steckt? Also ich habe jetzt schon verstanden, es gibt verschiedene Milieus. Ja. Sie scheuen sich ein bisschen, das zu benennen, weil das natürlich auch bestimmte Ressentiments, die schon vorhanden sind, eventuell bedienen kann. Aber letzten Endes sagen Sie auch wiederum, Sie wollen darüber offen sprechen. Wäre auch, finde ich, wichtig, um Dinge in Gang zu setzen, wie Sie gerade sagen, in der Rüttli-Schule, im Rüttli-Campus. Man kann ja nur Dinge ändern, die man auch benennt. Und da geht es eben hauptsächlich um welche Gruppe oder Gruppen?
Ja, also das sind bei uns, das entspricht eigentlich auch der Schülerschaft in den Schulen. Das sind Kinder, deren Familien zugezwungen sind mit Migrationsgeschichte. Das sind überwiegend Kinder aus türkisch-arabisch-muslimischen Haushalten. Und sie entsprechen aber auch tatsächlich der Bewohnerschaft in diesem Einzugsbereich der Schule. Das heißt, das sind Neuköllner. Ja? Das sind Neuköllner Kinder für mich, ganz selbstverständlich. Das sind Berliner Kinder, haben eine Migrationsgeschichte im Gepäck, sind zum größten Teil hier geboren und wachsen halt auf in Milieus, die schwierig sind. Ja? Und die schwierig sind, die geprägt sind von einer Vorstellung der Geschlechtertrennung zum Beispiel. was tatsächlich sehr viel Gewalt verursacht. Das malen sich viele gar nicht aus.
Kann man darüber noch
was sagen? Ja, da rede ich gerne drüber. Das ist eigentlich auch immer voll mein Thema, weil ich immer sage, überall dort, wo ein Teenager nicht beigebracht bekommt, dass Beziehung, Partnerschaft, Liebe und Sexualität ein selbstverständlicher Teil der Entwicklung eines Menschen ist, sondern dass es etwas ist, was tabuisiert wird und was sehr stark in sehr frühem Kindesalter reglementiert wird durch eine Sexualisierung des Alltags. Das ist eine Form von Gewalt. Also da muss man ganz klar so sehen. Das ist Gewalt. Ja? Also in dem Moment, wo man mir als Jugendliche klar verständlich macht, dass Pubertät eine schwierige Phase ist, nicht weil ich mich neu definiere und neu entdecke, sondern weil ich eine Sexualität entwickle, die eine Bedrohung darstellt für den Erhalt einer kollektiven Vorstellung von Irre, ist das eine Form von Gewalt, die mir angetan wird. Und es ist ja eine Repression, unter der man auch aufwächst, wenn man dann keine Alternativen mehr hat, die ganz viel Gewalt produziert auch, ganz klar.
Also es ist nicht auf dem Rückzug, dieses Denken, sondern es ist durch die Zuwanderung jetzt wieder von Leuten, die jetzt noch immer diese alten Dinge mitbringen, wird es wieder verstärkt, weil sie, wie vorhin gesagt, in den Bezirken, wo sich die Milieus eben finden, dann auch wieder aufeinander geachtet wird, was eben zwei Seiten hat. Die eine ist Kontrolle und die andere ist Unterstützung, aber
Sicherheit, ja.
Genau.
Naja, es verstärkt sich dort, wo die Menschen unter sich bleiben. Und wir haben hier einen super, super spannende Beispiele, die auch so bildhaft sind. Ja? Wir haben zum Beispiel Läden, die entstehen. Wir haben einen Laden, der heißt Nackt.
Mit CK?
Nackt. Also nackt mit, ich weiß nicht.
Ob also es meint unbekleidet. Der Nackt schreibt sich mit CK.
Nur mit K ist das geschrieben, ne? Nur mit K.
Ja. Frage ich mich, ist es ein deutsches, soll das was Deutsches heißen oder was anderes?
Das habe ich mich noch gar nicht gefragt. Ich habe mir nur angeguckt, die Auslagen. Und das ist so SM- und Latex-Mode ausgestellt, also mit Postern von irgendwie nackten bis halbnackten Menschen. Und zwei Läden weiter ist ein konservatives Brautmodengeschäft, wo man verschleierte Brautmoden kauft. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich kann unsere Leute verstehen, wenn sie dann vor so einer Auswahl stehen. Also wenn es nur noch diese zwei Extreme gibt. Ja, das haben wir hier ganz oft. Haben wir ganz viel. Und das ist eigentlich sinnbildlich für die Blasen, in denen die Leute leben. Ja, das ist entweder das ist so ganz das völlig Freie und ich probiere mich mal aus. Und Neukölln ist auch der Ort, wo Hipster ganz viel schnell an jeder Ecke Drogen bekommen. Ja, die dann von den Kids verkauft werden, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Ja, und so entstehen zwei Lebenswelten nebeneinander, die nie was miteinander richtig zu tun haben, ja, außer mal so in Versatzstücken, die ungesund sind. Was wollen Sie den Eltern dann sagen? Was ist die bessere Entscheidung?
Ja. Kommen jetzt Menschen in Problemen zu Ihnen? Also die jetzt, die Mutter, die mit ihrem Kind in der Schule nicht fertig wird, die einen gewalttätigen Sohn hat, der noch minderjährig ist, oder wie genau, welche Probleme werden an Sie herangetragen und wie können Sie die lösen?
Wir haben alles. Okay. Wir haben alles. Wir haben die alleinerziehende türkische Mutter, die eigentlich wirklich alles daran setzt, dass ihre Kinder klarkommen und deren Kinder in der Schule diskriminiert werden von der Lehrerschaft, haben wir. Wir haben alles. Wir haben die arabisch sprechende Tante, die kein Deutsch kann, die mit ihrer Nichte kommt, weil die Nichte keinen Bock auf die Zwangsehe hat und ihre Nichte unterstützen möchte. Und ich weiß wie, weil sie auch nicht aus dem gesamten Familiensystem ausbrechen will. Wir haben den arabischen Mann, den syrischen Mann, der kommt und sagt, der mich auch anruft und sagt, Frau Balci, ich habe jetzt schon wieder die Salafisten auf der Straße getroffen, die unsere Jungs ansprechen. Wir möchten das nicht. Wir möchten nicht, dass die Islamisten unsere Kinder abfangen. Sie müssen das unterbinden. Den haben wir auch. Aber wir haben wirklich alles.
Aber wie können Sie damit helfen? Wie können Sie helfen?
Für mich ist es schon mal gut zu wissen, dass es diese Menschen gibt und dass sie dieses Bedürfnis haben. Und alleine schon diese Bedarfsanalyse ist ja schon ein wichtiges Instrument, um Einwanderung zu managen. Ja, also man kann ja ganz pragmatisch damit umgehen. Man kann ja sagen, oh, wir haben hier den arabischsprachigen Mann, der sagt, ihm ist total wichtig, dass die Kinder Arabisch lernen. Weil die verlernen das, wenn sie, also die lernen kein gutes Arabisch, wenn sie auf der Straße, Straßenarbeiter, er will, dass sie es richtig lernen. Das ist, den Anspruch hat er. Aber er will nicht, dass sie dafür in eine reaktionäre Moschee gehen, weil das war oft die Alternative für viele. Und dann sehe ich, da ist jemand, der macht eigentlich schon die ganze Zeit eine tolle Integrationsarbeit. So, der will halt Kultur positiv, Sprache positiv, aber er will das mit demokratischen Werten verbinden und er möchte eigentlich uns auch in die Pflicht nehmen als Bezirksamt. So, und dann habe ich den da und ich höre mir das an und ich unterstütze ihn mit allem, was ich kann. Er braucht einen Raum, sie brauchen Projektmittel, sie brauchen vielleicht mal ein paar Gelder für Fahrscheine, um mal einen Ausflug zu machen ans Brandenburger Tor etc. Sie wollen Menschen kennenlernen, die nicht nur ihre Kinder in die arabische Schule schicken, sondern auch breiter aufgestellt sind. So, ja. Und die Frau, die kommt mit ihrer Nichte und sagt, ich kann meine Familie nicht verlassen, aber ich will nicht, dass meine Nichte irgendwie irgendwo landet. Ich möchte sie unterstützen. Dann überlegen wir uns, wie gehen wir damit um? Und alleine schon, dass wir erfassen können, da gibt es ein hohes Potenzial, bei Frauen auch auszubrechen aus diesen Strukturen. Aber sie brauchen ein anderes Hilfssystem. Ist ja total relevant, um zu gestalten. Um zu sagen, die Istanbul-Konvention klingt gut, aber wir müssen sie jetzt 1:1 umsetzen. Wir müssen die jetzt umsetzen, weil das ist ein Integrationsmotor. Frauenförderung ist ein Integrationsmotor. Ganz, ganz klar. Ja, Frauen, die Istanbul-Konvention, wann wurde die verabschiedet? Vor wie vielen Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist die Verpflichtung. Was war das? 2019. Also ich weiß nicht genau wann. Die ist noch nicht so lange her. Da sind verschiedene Staaten in Istanbul zusammengekommen. Da ging es um Frauenrechte und wie man sie am besten schützt und einfordert. Und das ist eine Konvention, die ganz klar festlegt, dass jede größere Gemeinde ab so und so viel Einwohnern so und so viel Frauenhäuser haben muss. Ja, einfach eine schlichte Mathematik. So. Die haben das. Nee, das war keine türkische Erfindung, sondern das war eine Zusammenkunft in Istanbul. Und die Türkei hat sie bis vor kurzem noch mitgetragen, bis Erdogan sich dann verabschiedet hat aus dieser Istanbul-Konvention.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage zu den erfassten Problemen, die Sie ja durch die Kontakte mit Menschen haben. Ja. Wie werden die jetzt innerhalb der Bürokratie umgesetzt? Also man muss ja im Prinzip sagen, um diese ganzen Dinge zu bewältigen und zu lösen, eventuell mal das eine oder andere Problem, braucht es ja tatsächlich Wege. Und wie kommt man auf diese Wege? Also Sie haben ja nun nach unten oder zur Seite die Kontakte mit den Menschen und zur anderen Seite aber die Kontakte mit dem Staat, mit der Regierung in Berlin, mit Ihren Kollegen in den anderen Integrationsbüros.
Also Neukölln ist sehr speziell in seinem Umgang mit Problemen. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber immer in gewisser Hinsicht Vorreiter für bestimmte Entwicklungen. Ja. Und auch für gewisse Verstetigungen von Best-Practice-Projekten zum Beispiel. Ja. Wenn man sich die Stadtteilmütter anguckt, das war eine Erfindung, die in Neukölln stattgefunden hat, mit tatsächlich auch einer starken Förderung von dem damaligen Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski, ja, der ja heute sehr verschrien ist bei vielen zum Beispiel. Aber sowas wie die Stadtteilmütter, das hat er sehr stark empowered sozusagen. Ne? Und jeder Bezirk hat ja dann so seine eigenen Schwerpunkte. Und zum Beispiel ist die Kooperation dann so, also es gibt bezirksübergreifend Gremien, wo sich die Integrationsbeauftragten austauschen und wir sind da auch vertreten und immer wenn was relevant ist, dann gibt's eine Vernetzung, sage ich jetzt mal. Aber da ich ja auch immer wieder in der Presse sehr stark prominent bin mit einer politischen Einschätzung zu den integrationspolitischen Themen hier, gebe ich auch sehr viel ganz klar so politisch ein bisschen eine Richtung vor hier für uns, die für uns relevant ist. Und ich glaube, die ist nicht für alle Bezirke relevant, sage ich jetzt mal so. Ja. Weil ich nenne ein Beispiel, Wir haben uns sehr stark eingesetzt dafür auch, dass es eine Öffentlichkeit gibt für die Bewegung Samidun zum Beispiel, weil es für uns klar war im Alltag, dass Menschen sich bedroht gefühlt haben. Das war ein Thema von uns. Der Migrationsbeirat Neukölln war der erste Beirat überhaupt und ich glaube der erste Beirat, der ganz klar gefordert hat, dass man sich das genauer angucken muss, weil sie wollen, dass eben Menschen sich hier sicher fühlen zum Beispiel.
Und Samidun ist genau in welche Richtung relevant in diesem Zusammenhang?
Antisemitismus. Also wir haben ein eklatantes Antisemitismusproblem in Neukölln. Und zwar nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern eigentlich seitdem ich denken kann. So, es ist hier gewachsen. Ja, zu meiner Kindheit und Jugend war das auch ein Thema, aber ein Nischenthema, ja, weil es gab nicht diese große Einwanderung damals aus dem arabischsprachigen Raum und mit dem Zuzug von palästinensischstämmigen Menschen ist auch eine ganz andere Haltung gegenüber Juden hiermit eingezogen in Neukölln. Das konnte man wirklich auch so beobachten, weil dann zum Beispiel auch bei meinen palästinensischen Freunden aus meiner Nachbarschaft war das ein Thema. Das waren diejenigen, die das als erstes und am meisten thematisiert haben, ja, dass eben Jude ein Schimpfwort war plötzlich, ja. Und das hat sich zunehmend etabliert hier und das hat dafür gesorgt, dass heute Menschen nicht mehr sicher sind, dass Juden nicht mehr sicher sind in Neukölln, sich nicht mehr sicher fühlen können, dass Menschen, die Hebräisch sprechen, sich nicht mehr sicher fühlen können, dass Menschen, die in irgendeiner Form sich zu Israel bekennen wollen, ganz egal, ob sie israelisch sind oder nicht, mit Gewalt rechnen müssen. So. Und das ist ein Zustand, der sehr gefährlich ist. Erstmal für den Einzelnen, der betroffen ist und insgesamt für die Entwicklung hier der Demokratie. So, eigentlich für uns alle, denen demokratische Werte wichtig sind. Und da sind wir in Neukölln zum Beispiel auch sehr bereit. Also wir haben das zum Beispiel sehr begrüßt, als der Kultursenator die IRA-Definition als Grundlage nehmen wollte, weil das ist so, wie ich mir Management vorstelle von Einwanderungsgesellschaft. Die Bundesregierung hat sie als Empfehlung rausgegeben. Es ist eine wunderbare Grundlage, um darauf aufbauend Antisemitismus zu bekämpfen, ganz klar. Und trotzdem einen offenen Diskursraum zu haben, wo sehr, sehr, sehr viele Meinungen auch ihren Platz haben. Eben nur keine Hetze, ja, und keine wirklich Hetze und Aufwiegelung gegen Einzelne, die dann am Ende die Gewalt hier erleben müssen. Und da ist Neukölln.
Kann man da überhaupt gegensteuern? Und welche Rolle spielt das Samidun? Ich kenne die zwar, aber ich würde es gerne.
Ich kannte Samidun zuvor gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe einfach nur gesehen, hier sind zunehmend Plakate aufgeploppt hier in der Nachbarschaft. Und dann gab es plötzlich hier und da Demonstrationen, wo dann sehr klar Terrorismus verherrlicht wurde, auch Terroristen richtig besungen wurden, ja. Einschlägig bekannte, international bekannte Terroristen. Und ich musste mich ja auch von meiner arabischen Community aufklären lassen. Ja? Also es waren ja arabische Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, Frau Balci, haben Sie mitbekommen? Diese Samidun-Leute sind sehr gefährlich. Und dann habe ich mir das erklären lassen von denen, weil die ganzen, da sind die Experten, die sind auf der Straße, die wissen genau, was sie hier umtreibt und was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dann hatten wir ein ziemlich klares Lagebild und haben aber festgestellt, wir scheinen irgendwie die Einzigen zu sein, die das interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute, also ich finde, integrationspolitisch ist das schon relevant, wenn eine terrorverherrlichende Bewegung sich plötzlich in kurzer Zeit so einen Namen macht in der öffentlichen Wahrnehmung und die ganze Stadt dazu schweigt. Ja? Also ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen Parteivertretern hier, die wir haben in Berlin? Wer hat denn überhaupt mal einen Durchblick? Weil es geht doch um Demokratie und es geht doch um friedliches Miteinander und um den Schutz unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und da habe ich gemerkt, es ist einfach total viel zu tun. Ja? Weil der politische Wille, Antisemitismus zum Beispiel auf allen Ebenen zu bekämpfen, ist für meinen Geschmack nicht stark genug. Ganz klar. Ich glaube, man kann da sehr, sehr, sehr viel mehr machen, wenn man will. Ja. Aber es ist eine politische Entscheidung.
Seltsamerweise wird ja häufig in diesem Kulturkreis, also was muslimisch, arabisch betrifft, ja, so eine Art rosa Decke drüber gebreitet. Da kommt nicht so wirklich einen Handlungsbedarf hoch, in der Politik. Obwohl klar ist, dass da ein riesiger Unruheherd ist. Also weil ich kenne auch Polizisten, die sagen, dass Neukölln an Stellen, also natürlich nicht als gesamter Bezirk, aber wirklich, da kann man nicht alleine mit einem Wagen reinfahren. Da muss man als Polizist mit mehreren Wagen hinfahren, weil die Gefahr besteht, dass man angegriffen wird. Also da ist sozusagen diese Radikalisierungstendenz, ist ja klar, die ist ja spürbar. Und dass dann so wenig politisch da reagiert wird, ist natürlich kritisch, problematisch.
Also ich glaube, dass da entweder verantwortungslos oder naiv über Migrationsgesellschaft gedacht wird, weil dass die Polizei oder dass Polizistinnen und Polizisten sich in verschiedenen Milieus nicht sicher bewegen können, ist nochmal eine gesonderte Geschichte, weil das nämlich Milieus sind, die die Polizei hassen und bekämpfen wollen, weil sie die als absolute Gegner für sich ausgemacht haben, ähnlich wie das in gewissen Teilen der extremen Linken oder Antifa auch immer wieder Konsens war, ja. Also haben wir das auch in unserer Jugendkultur, dass man sich aufstellt gegen die Polizei. Das ist eine Sache. Das andere ist aber, dass wenn die Polizei das schon feststellt, dass sie Schwierigkeiten haben in bestimmten Milieus, dass sie da eben nur noch mit mehreren Einsatzfahrzeugen und gut vorbereitet hingehen, das bedeutet ja eigentlich, dass da Menschen leben, die im Alltag auch Stress haben mit diesen, ich sag jetzt mal, tonangebenden Gruppen, ja? Und die sind meistens die Minderheit. Die tonangebenden Gruppen haben aber mittlerweile eine Macht über gewisse Viertel, dass sie andere einschüchtern. Das bedeutet, da sind in der Regel Migranten davon betroffen, dass sie sich nicht mehr so safe fühlen in ihren eigenen Milieus. Das ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich da mit den Menschen reden gehe. Das ist nämlich die türkische Bäckereiverkäuferin, die da irgendwie versucht, so gut es geht, sich durchs Leben zu kämpfen, ja, und irgendwie einen kleinen Laden aufgemacht hat und sagt, sie lässt ihre Kinder hier nicht mehr abhängen, obwohl sie eigentlich selber hier aufgewachsen ist. Ja? Also das heißt, wenn Migration negativ in den Schlagzeilen erscheint, dann liegt dem oft ein Bild zugrunde, das sind die Migranten. Und das Problem ist aber, dass die Migranten selbst von diesen Problemen innerhalb ihrer Communities extrem betroffen sind. Ja? Zum Beispiel von Islamismus sind in der Regel Muslime betroffen. Muslime werden von Islamisten nicht nur gemobbt, sondern es sind auch die Kinder überwiegend liberaler und weltoffener Muslime, die von Islamisten abgefangen werden. Ja, die zum Islamismus, die Gehirnwäsche bekommen, zum Islamismus gezogen werden sozusagen. Das sind die ersten, die davon betroffen sind, sind muslimische Menschen. Ja. Und erst danach kommen andere. Ja, machen einen Bruchteil aus. Ja, irgendwie deutsches Bildungsbürgertum hatte ich auch. Die melden sich auch wegen. Die rufen auch an und sagen, mein Sohn geht seit so und so viel Monaten in die und die Moschee, Frau Balci, was sagen Sie dazu? Wir sind total überfordert. So, ja. Aber von der Gewalt, die wir zu Silvester gesehen haben, deswegen sage ich immer, in Neukölln ist für viele jeden Tag Silvester, weil sie sich nicht super sicher fühlen. Ja?
Aber fühlen Sie sich denn da unterstützt in Ihrer Arbeit von der Stadt? Also ich meine, Sie sind jetzt hier ein Mensch. Sie haben ja auch noch nicht mal tatsächlich viel Bürohilfe, sondern Sie müssen sich hier als Einzelkämpfer mit ganz vielen Problemen beschäftigen. Und wenn Sie solche Probleme haben, dass es Milieus oder Gruppen gibt, die das ganze Viertel in Haft nehmen, also da müsste man ja, oder Teile des Viertels, aber da müsste man doch in der Stadt Alarmsignale setzen und genau wie mit dem Rütli Campus neue Ideen entwickeln. Und fühlen Sie sich da unterstützt?
Nee, die Betroffenen haben keine Lobby. Also die Betroffenen haben keine Lobby und die Betroffenen werden immer nur so als die große Migrantengruppe gesehen, aber dass es da eben einen Großteil an Menschen gibt, die betroffen sind davon, die aber kein Sprachrohr haben tatsächlich. Das ist das, was nicht wahrgenommen wird. Und deshalb gibt es aber auch keinen Aufschrei. Weil nämlich, also es gibt, wir erfahren den Aufschrei ja dann, wenn zum Beispiel Menschen betroffen sind, die eine Außenwirkung haben und die auch ein anderes Standing haben. Ja, wenn zum Beispiel weiß ich nicht, Kinder ohne Migrationsgeschichte so erheblich gemobbt werden, dass sie nicht mehr an einer Schule sein wollen, dass das auch Schlagzeilen macht. Dann ist das ein Thema. Aber man muss wissen, dass hinter dieser Geschichte ganz viele Kinder sind, wo es keinen Aufschrei gibt, die sich an die Strukturen irgendwie anpassen und durch den Alltag kommen. Zum Beispiel die ganzen Roma, die wir haben. Die Roma, die in unseren migrantischen Milieus in die Schulen gehen, die erleben extremste Diskriminierung. Ja, ich kriege das immer wieder auch zugetragen. Und da gibt es sehr, sehr schlimme, traurige Geschichten auch. Und die haben aber keine Lobby. Ja, die haben kein politisches Organ. Die sind nicht als Wählergruppe relevant. Deswegen passen die sich so irgendwie an und versuchen, was hat mir die eine Mutter erzählt? Sie sagte, mein Sohn, der hat jetzt einen Job bei McDonald's und außerdem macht er jetzt sein Abitur und ich bin so stolz auf ihn, aber die haben ihm schon zweimal hier die Nase gebrochen. Ich erlaube ihm gar nicht mehr. Also wenn er zur Arbeit geht, er nimmt immer den Umweg, damit er nicht mehr hier durchs Viertel muss, weil er als Roma einfach als Roma verklopft wird. Ja. Und von nicht von, sage ich jetzt mal, Biodeutschen, sondern von seinen migrantischen Nachbarskindern. So. Und da ist die Politik tatsächlich total blind, weil das betrifft einfach Menschen, ja, die leider viel zu wenig Lobby haben. Und ansonsten kann ich sehr auf unseren Bezirksbürgermeister zählen, weil er hat wirklich das Herz am rechten Fleck und ihm liegt was an diesem Bezirk und an diesen Menschen hier und er hat was sehr, ich würde mal sagen, Verbindendes. Also er bringt sehr viel zusammen. So, er sieht diese ganzen Lebenswelten und er hat auch Berührung. Ja, er kennt das Leben. Er ist gerne mit den Menschen und lässt sich gerne auch ihre Welt erklären. Und er ist ein sehr sozialdemokratisch tickender Mensch. So, und das macht Spaß, weil er gibt mir auch die Freiheiten, da auch politisch mitzuwirken tatsächlich. Und das ist gut. Ich bin nämlich eine One-Woman-Show eigentlich. Ja. Ganz klar, ja. Also wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich meinen, dass ich eigentlich gut managen würde. So. Aber da, also ich mache mir da keine Illusionen. Das ist, ich mache immer nur einen Tropfen auf dem heißen Stein.
Ich habe gelesen, dass Sie 2015 das Muslimische Forum Deutschland mitgegründet haben. Ne? Wie ist da so die Zusammensetzung und wie wird das überhaupt angenommen in der Gesellschaft, weil wir jetzt gerade sagen, wer kennt das, welche Bedeutung hat das? Ja,
ja, das ist, niemand kennt es. Es hat keine Bedeutung, ich bin ganz ehrlich. Und es war gut, um sich mal zu vernetzen, aber es hatte nicht die Wirkung, die es hätte haben sollen, weil ich sage heute, aus jetziger, also so mit den Erfahrungswerten von heute, liberale Muslime sind viel zu wenig ideologisch, um als starke Gemeinschaft aufzutreten mit einem konkreten Auftrag und Ziel und das auch wirklich durchzukämpfen. Weil sie sind viel zu individuell angekommen in ihren Lebenswelten. Und wenn es hart auf hart kommt, kann man auf sie zählen und auf so eine Gemeinschaft auch zählen. Aber jetzt zu sagen, wir gründen da jetzt eine Organisation, mit dem ganz klaren Ziel der Bundesregierung zu zeigen, ey, passt mal auf, diese 20 islamistischen Vereine, Verbände und Organisationen und ausländisch gesteuerten Moscheeorganisationen, das sind gar nicht Interessenvertretungen der Muslime in Deutschland, sondern die 80% der Nicht-Organisierten haben ein sehr großes Bekenntnis zur Demokratie, freiheitlichen Gesellschaft und so. Das ist gar nicht so ein Das ist nicht das Anliegen von Menschen, die eigentlich selbstverständlich Demokratie leben.
Ich denke, da kommt auch noch hinzu, dass die sich öffentlich zu diesem Thema bekennen, mit Wachschutz, mit Personenschutz durch die Gegend laufen müssen, weil sie von den Radikalen eben bekämpft
werden. Ja, das ist das Nächste. Also ich kann nie wieder in die Türkei einreisen, solange es dort eine Erdogan-Regierung gibt, für mich zum Beispiel. Ich habe immer schon mit Morddrohungen zu tun gehabt aufgrund meiner journalistischen Arbeit mit einer klaren Haltung zum Islamismus, so ganz klar, oder zum türkischen Nationalismus. Das bringt es mit sich, ja. Und meine aktuellsten Morddrohungen, die ich jetzt anzeigen musste, kommen tatsächlich aus dem weißen rechten Spektrum, aber Auch das gehört dazu. Ich glaube, wenn man sich in all diesen Bereichen Feinde macht, macht man eigentlich alles richtig. Gleichzeitig muss man erkennen, dass es auch das Leben irgendwann einschränkt. Und ich habe keinen Personenschutz, weil ich auch gewisse Dinge nicht mehr mache. Ja, das ist auch ganz klar so eine bewusste Entscheidung gewesen für mich. Und auch jetzt bei diesem liberalen muslimischen Bündnis muss ich sagen, ich bin jemand, der sich zu nichts bekennt. Ich würde heute jetzt nicht sagen, ich bin nicht muslimisch, und ich würde auch nicht sagen, ich bin muslimisch, weil ich möchte, dass die Kinder in Deutschland lernen, dass es keinen Bekenntniszwang gibt. Dass Religion und Glauben oder Nicht-Glauben etwas so Privates sein darf, dass sie sagen können, das ist mir so privat, das teile ich nicht mit dir. Weil es ist nämlich auch immer ein Bekenntniszwang. Und genauso ist es mit dem Nahostkonflikt. Ja? Dass Kinder erstmal lernen, wenn jemand dich fragt, Alhamdulillah, bist du ein Moslem oder nicht? Dann kannst du sagen, geht dich nichts an. Ist meine Entscheidung, will ich mit dir nicht teilen. Ja? Da wären wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und deswegen ist auch, ich glaube, es ist notwendig, ein Bündnis zu schaffen von Menschen, die sich einen säkularen, demokratischen Staat wünschen.
Also ich habe mit Professor Abdelhakim Uri gesprochen. Ja. Der ist ja an der Uni Freiburg und macht dort Ausbildung für Religionslehrer, die Islam unterrichten sollen. Ja. Also das wäre ja schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und er ist auch der richtige Mann dafür, so Absolut. Wie ich das sehe, von seinem Reden und Denken her. Es gibt allerdings noch mehr Gruppen, die sich versuchen in liberalen Zusammenschlüssen. Also der erste muslimische Bundesminister ist ja Cem Özdemir. Mhm. So, und die erste weibliche Imamin ist eine Tautologie, also die erste Frau, die als Imam auftritt, ist Sayran Atesh. Ja. Und die hat diese Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet. Und sie haben darüber einen Film gemacht, 2019. Ja, aber das Problem ist, Frau Atesh kann heute nicht in ihre Moschee gehen. Sie ist bedroht aktuell. Mhm. Und die haben trotz allem versucht, aber das war schon 2018, das war also lange vor diesen aktuellen großen Konflikten, mit, ich sage das jetzt mal, weil ich dann auch niemand vergessen will, Hamed Abdel Samad, Necla Kelek und Ahmad Mansur und sie tauchten damit auf. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt diese Initiative war. Aber ist daraus was geworden? Wissen Sie was darüber? Also die hießen damals, ich weiß es gar nicht. Also es war auf jeden Fall eine Initiative säkularer Islam. Genau. Geht das?
Mit Cem Özdemir? Mhm. Und Ali Ertan Toprak von der kurdischen Gemeinde. Ja, ich erinnere mich daran. Genau.
Also nochmal.
Ich war da tatsächlich gar nicht dabei.
Initiative säkularer Islam. Und meine Frage ist noch dazu, geht das? Gibt es einen möglicherweise säkularen Islam? Weil mir gerade jemand erklärt hat, das geht gar nicht. Also der Islam an sich ist nicht reformierbar. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Alles ist reformierbar. Alles, was der Mensch reformiert, ist ja Quatsch. Alles, was der Mensch, ich meine, es liegt ja in Menschenhand. Ja. Ist ja ganz klar. Und ich kenne eigentlich, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind eigentlich nur säkulare Muslime. Also ich habe in meinem engen Freundes- und Bekanntenkreis nur säkulare Muslime aus aller Herren Länder.
So. Aber würden die da beitreten?
Die würden das auf jeden Fall unterstützen. Aber ich, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, das ist jetzt nicht ihr Hauptanliegen, ihr politisches im Leben. Das sind Leute, die verwirklichen ihr Leben einfach so, und dann ist das für sie immer wieder ein Thema. Für viele auch ein Thema, weil in ihren Herkunftsländern, ob das jetzt Algerien ist, oder Tunesien oder die Türkei, da ja Schwierigkeiten sind auch und sie entweder nicht mehr hinreisen oder hinreisen und diese Entwicklung mit Sorge beobachten, die Entwicklungen, die da stattfinden. Und aber dass sie sich jetzt zusammentun in einer Organisation, das ist für viele erstmal total uninteressant, so, weil ich glaube, der Druck ist noch nicht so da, dass man sagt, ich habe mal mit der berühmten Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin Maji Ali-Nejad gesprochen dazu. Und das ist ja so, wenn man das nicht vor der eigenen Haustür hat, dann kämpft man auch noch nicht so doll. Ne? Und all die sie erwähnt haben, sind ja Menschen, die das sich auch zur Lebensaufgabe gemacht haben, weil es bei ihnen oft in der Biografie ein Turning Point gab, der ihnen ganz klar gesagt hat, du musst jetzt dagegen kämpfen, weil das ist sehr wichtig. Und dafür opfern sie alle ihre Freiheit. Und sie riskieren alle Leib und Leben. Ja? Und das muss man so klar sagen, wer sich heute gegen Islamismus stellt, in einer freien, demokratischen Gesellschaft mit dem Recht der Meinungsfreiheit, der riskiert sein Leben. Das ist so. Das ist ein Fakt. Ja? Also das weiß ich auch. Ja? Das erzählen mir heute Kinder in der Schule, dass sie das wissen. Ja? Dass wenn man die falsche Karikatur malt und damit in die Öffentlichkeit geht, man mit allem rechnen muss, ganz klar. Und das ist etwas, was ich mir vor 20, 30 Jahren niemals gedacht hätte. Dass wir an so einem Punkt in Deutschland ankommen werden, dass wir einknicken. Einfach weil das zu gefährlich ist. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, und wie weit das führt dann, ja, dieses Einknicken. Das ist schon interessant. Gestern gab es eine Kundgebung gegen die AfD vom Roten Rathaus. Und ich war auch dort. Und da gab es eine Gruppe, die diese Kundgebung für sich instrumentalisieren wollte und okkupieren wollte mit Pro-Palestine oder Free-Palestine-Rufen und Flaggen. Das können sie machen. Das ist eine Demokratie. Es ist eine freie Gesellschaft. Ist total legitim. Sie dürfen da hingehen und für das kämpfen, für was sie kämpfen und einstehen wollen. Aber da hat es eine junge Frau gewagt, eine israelische Flagge hochzuhalten. Und jetzt raten Sie, was passiert ist.
Die pro-palästinensische Demonstration hat sich auf diese Dame gestürzt.
Unter anderem. Und was ist noch passiert?
Die anderen haben sie verteidigt.
Die Polizei hat verhindert, dass sie da weiter mit ihrer Flagge stehen konnte. So.
Genau.
An dem Punkt sind wir.
Das hatten wir schon öfter in der Vergangenheit. Und das ist natürlich für Juden in Deutschland ein Signal, dann zu sagen, ja, warum soll ich denn gegen die AfD sein? Ja, also das ist tatsächlich, wird nicht passieren. Die Juden sind sich dessen sehr bewusst, dass die AfD nicht die Partei ihrer Freunde ist, sondern im Gegenteil sich ein Label umhängt, pro-israelisch zu sein, aber in Wirklichkeit sehr antijüdisch unter dem Label schwebt. Aber ich wollte noch eine andere Frage stellen, die das betrifft, was Sie zu den anderen und dem Turning Point gesagt haben. Ihr Hintergrund ist ja, Ihre Eltern kamen aus der Türkei, aber die sind Kurden und Sasa. Und Sie sind Alevitin. Also das heißt, das sind ja im
Grunde... Das würde ich gar nicht sagen, das wäre ja ein Bekenntniszwang.
Ach so.
Ich sage immer, ich bin alevitisch sozialisiert, meine Eltern sind Aleviten.
Sowas.
Genau. Das ist bekannt. So, meine Eltern haben auch immer gesagt, sie sind Aleviten. Und ich sage immer, das ist meine Privatsache, weil ich mag nicht kategorisiert werden. Weil das ist nämlich immer ein ganz leichtes. Ne? Also die Islamisten wollen Leute zu Muslimen oder nicht Muslimen machen. Ja? Und die Atheisten laufen rum mit dem Etikett Atheist. So, alles andere geht nicht. Ja? Oder jeder möchte sich da so. Und ich sage, für mich ist das wirklich so. Ich finde, Glauben und alles, was ich mit Religiosität verbinde oder nicht verbinde, das ist für mich so intim. Sorry, aber ich will gar nicht mit jedem darüber reden. Also ich will das meinen Kindern vermitteln, weil die mich fragen, glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder glaubst du an Gott oder nicht? Da ist es mir wichtig, mit ihnen meine Sicht zu teilen. Aber ich möchte das nicht mit der Welt teilen. Die sollen mich nach meiner Arbeit messen, nach dem, was ich in der Öffentlichkeit tue. Daran will ich bemessen werden. Und nicht daran, wenn ich in einer Talkshow sitze und mich jemand ganz dumpf fragt, Sie kommen ja aus einer türkischen Familie und tragen gar kein Kopftuch. Dann sage ich ja, Sie kommen aus einer, keine Ahnung, was Familie und tragen auch kein Kopftuch. Das, also ich meine, so plump dürfen wir doch nicht mehr sein. Ja? Und meine Eltern sind Aleviten. Ich wurde humanistisch erzogen.
Ja, also das, was ich meine, ist nur dieser Turning Point, warum sich eben manche, die eben auch aus Milieus kommen, die eventuell streng religiös muslimisch waren, doch dann entschieden haben, in die liberale Richtung zu gehen. Und das ist eben, soweit ich informiert bin, aber im Alevitentum ist ja eine Liberalität vorhanden, die eben bei anderen religiösen Richtungen nicht unbedingt vorhanden ist. Also Kinder von Aleviten tragen kein Kopftuch und werden eben, wie Sie, auch freier erzogen, freier. Ich kann es nicht einschätzen, ich kenne keine Menschen aus dem Kreis, aber ich finde es wichtig, deshalb, weil es eine bestimmte Grundhaltung ergibt. Und die haben Sie ja gerade geschildert. Eine bestimmte Unabhängigkeit und Freiheit und Liberalität.
Genau, deswegen wünsche ich mir einen säkularen, einen laizistischen Staat sogar.
Genau.
Und ich wünsche mir eine humanistische Erziehung in staatlichen Bildungseinrichtungen. Und ich finde, dass Religion immer ihren Platz haben muss, ja. Aber es muss nach wirklich demokratischen Grundsätzen verlaufen, ganz klar. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Theologie. Das ist meine ganz große Forderung. Da sind wir ganz weit weg von in Deutschland, ganz weit. Und ich finde auch, für mich sollte es für jeden Menschen einen Turning Point geben, in dem Moment, wo er merkt, dass eine Weltanschauung eine Geschlechterapartheid propagiert. So, das ist nämlich für mich das Bedrohlichste an dem Ganzen tatsächlich. Ja. Und das ist die Ursache für ganz viel Unheil auf der Welt. Ich bin überzeugt davon, dass überall dort, wo Geschlechterapartheid herrscht, eine ungesunde Gesellschaft entsteht. Eine kranke Gesellschaft, würde ich sogar sagen. Eine, die Menschen benachteiligt, ausgrenzt und für sehr viel Gewalt sorgt. Und ich glaube, also derjenige, der mir das Gegenteil beweisen will, ist noch nicht geboren worden, ganz klar.
Also Sie haben diesen wunderschönen Film gemacht, Jungfrauenwahn.
Ja.
2015, glaube ich, dafür haben sie 2016 den Bayerischen Preis bekommen, wie auch immer er heißt, Civis-Preis, glaube ich.
Nee, den Bayerischen Fernsehpreis.
Fernsehpreis, genau, den Civis haben sie für Kirsten Heißig bekommen.
Genau.
Und sie sind also mehrfach preisgekrönt als Journalistin. Jetzt kommen wir wieder zu einem anderen Turning Point. Und jetzt sind sie in dieses in diesen Bereich gewechselt, ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie als, Entschuldigung, ich wiederhole die Frage. Haben Sie das Gefühl, dass Sie im Bereich Integrationsarbeit mehr leisten können, als wenn Sie in den Medien darüber Filme machen, zum Beispiel? Und können Sie noch mal ganz kurz sagen, was der Jungfrauenwahn genau bedeutet hat?
Der Jungfrauenwahn, dieser Film war für mich ein ganz wichtiges Lebensthema, was ich in einem Film verwirklicht haben wollte. Und das hat viele Jahre gebraucht, um überhaupt eine Redaktion zu finden, die sich auf sowas einlässt. Ja? Weil ich festgestellt habe, als Jugendliche, diese Unterscheidung zwischen Junge und Mädchen und diese Tabuisierung von Sexualität, dass das einfach so eine Menschenrechtsverletzung ist. Ja? Die gipfelt in diesem Jungfrauenwahn, der für viele Maßstab ist, wonach einfach Menschen beurteilt werden, ob sie einen bestimmten Wert haben oder nicht. Ja. Also Mädchen, die nicht jungfräulich in die Ehe gehen, sind wertlos so. Ja. Und das ist etwas in einer modernen Gesellschaft wie unseren, mit all den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, ist das ja zurückgeworfen werden ins Mittelalter. So. Und auch Kindern beizubringen, dass das ein Maßstab ist, nachdem man einen Menschen beurteilt, das ist so menschenverachtend. Das wollte ich wenigstens mal in einem Film thematisieren, damit es eine breite Öffentlichkeit, damit sie verstehen, was das eigentlich ist, was da passiert, was das auch für die Kinder und für die Jugendlichen, für die Jungs und Mädchen bedeutet, unter solchen Zwängen aufzuwachsen und wie sie damit umgehen, wo die Freiheit sich doch versucht, einen Weg zu finden. So ist der Film entstanden. Und er ist tatsächlich bis heute für viele total relevant, weil sich über diesen Film ganz viele Gespräche auch aufbauen können zum Thema. Ja. Und überhaupt, dass die Kinder nicht wussten, die den Film dann geguckt haben, die Jugendlichen, die dachten alle, Jungfräulichkeit ist etwas Gottgegebenes. Jedes Mädchen ist jungfräulich und in der Hochzeitnacht gibt es das blutige Laken. Zu erkennen, dass die allermeisten Mädchen trotzdem kein blutiges Laken in der Hochzeitsnacht haben, auch wenn sie Jungfrauen sind, war erstmal schon eine unglaubliche Wahnsinnserkenntnis für die. Die konnten das gar nicht fassen, ja? Dass es nämlich gar nicht so ist, wie man ihnen das immer erzählt. Und allein das schon war für mich ein Riesenerfolg. Dass ich dann Jungs getroffen habe, die gesagt haben, Abla, also so Schwester, ey Walla, ich wusste wirklich nicht, dass, also das gibt's, ja, also die ist Jungfrau und die blutet nicht. Ich sage, ja, und so ist das. So, das war eine Befreiung auch. Das ist eine Option, ja, dass man damit auch so umgehen kann. Und ich glaube, dass man viel machen kann mit Filmen und dass Filme wichtig sind. Und ich glaube auch, ich muss auch immer wirklich, das muss ich sagen, in der deutschen Medienlandschaft auch immer sehr stark kämpfen für Filme, von denen ich sage, die sind wichtig. Ich will die machen. Ja, auch wenn sich nicht der, ich sage jetzt mal platt, deutsche Durchschnittszuschauer, den es für mich nicht gibt, ja, aber so gibt ja so eine Kategorie. Auch wenn der sich nicht 1:1 wiederfindet in meinem Film, ist es relevant, weil es ist wichtig für unsere Gesellschaft. Man muss das wissen, so, ja. Und ich mache ja auch trotzdem Filme. Also ich mache wenig Filme. Ich mache Dafür habe ich nicht mehr die Zeit. Aber ich mache in einem längeren Zeitraum einzelne Filme über Themen, die ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Jetzt gerade arbeite ich an einem Film über einen Shoah-Überlebenden, Albrecht Weinberg. Und das ist durch einen Zufall, durch eine Bekanntschaft in Bergen-Belsen entstanden. Und das ist ein unglaublicher Mensch. Und ich habe mir gesagt, ich muss diesen Film machen, weil ich muss, sein Erbe muss erhalten bleiben. Ja? Das Erbe all dieser Menschen muss erhalten bleiben, sowieso. Aber wir können gar nicht genug dokumentieren von diesen Menschen, weil wir brauchen das für unsere Zukunft. Sie werden bald nicht mehr da sein. Er feiert demnächst seinen 99. Geburtstag. Wir planen ihn schon. Wir planen schon den Dreh. Und das mache ich alles noch. Also Filme machen ist mir wichtig. Ich will auch damit nie aufhören. Und ich mache das auch, aber sehr eingeschränkt und nur noch ganz, ganz spezielle Filme. Ich habe einen Film gemacht über Menschen, die Neonazis als Nachbarn haben. Der ist vor kurzem gelaufen im ZDF. Weil ich denke, das sind meine Helden. Ich habe den nur gemacht, weil ich in einem Lokalanzeiger gelesen habe über diese Menschen und dachte, unglaublich, ich wäre schon längst abgehauen. Die machen das, die bleiben da, die ziehen das durch, die zeigen den an. Der terrorisiert die müssen damit leben und die machen. Das sind meine Alltags-, also das sind Menschen, die muss man sehen, die muss man hören, das sind unsere Vorbilder. So.
Ja. Und als Vorbild für die Politik, was würden Sie sich wünschen? Also Urgi, Professor Urgi hat gesagt, für ihn ist ganz schmerzhaft, dass für Islam Gespräche mit der Regierung immer nur die Dachverbände eingeladen werden. Hätten Sie da auch einen Vorschlag, wie es weitergehen könnte, um was zu verbessern?
Also wir wollen in Deutschland keine ausländisch gesteuerten Strukturen, islamistischen Strukturen. Wir haben sie zu Genüge. Sie sind weit vernetzt in die gesamte Parteienlandschaft. Wir wollen das nicht, weil sie werden zunehmend auch eine Bedrohung für die demokratischen Menschen hier. Ja? In erster Linie für die liberalen Muslime, aber dann später auch für alle anderen, ganz klar. Weil es ist antidemokratisch und es sind Ideen von Theokratien. Ich möchte mir das nicht ausmalen. Ja? Und dann ist es sowieso politisch ausländisch gesteuert. Ja, völlig egal, ob das Geld aus Katar ist oder aus der Türkei. Es ist nicht in unserem Interesse und nicht in dem Interesse einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, solche Strukturen hier aufzubauen und zu etablieren. Leider hört niemand auf mich. Ist einfach so. Daran habe ich mich auch gewöhnt. Denn weiterhin sind diese Vertreter Ansprechpartner für diversen Islamunterricht in verschiedenen Bundesländern, für Kulturarbeit, für interreligiösen Dialog, für die Kirche und so weiter. Und auch die jüdischen Gemeinden setzen oder haben bis zum 7. Oktober sehr stark auf diesen interreligiösen Dialog gesetzt und diese Leute auch empowert. Ja? Ich wünsche mir von den Volksparteien, die ja an einer Hand abzählbar sind, dass sie parteiübergreifend Demokratie schützen. Ich wünsche mir von ihnen, dass sie erkennen, dass wir sowohl eine extreme Bedrohung und Gefährdung haben von extrem rechten Ideologien als auch von islamistischen. Und dass sie beides gemeinsam angehen, ehrlich und offen, ohne sich darüber zu zerfleischen und nicht dieselben Fehler machen, wie sie zu Zeiten der Weimarer Republik gemacht wurden. Und wenn ich heute auf eine Demonstration gehe und dann eine linke Partei dort hetzt gegen die CDU, dann denke ich mir so, ihr habt irgendwie nicht begriffen, worum es geht. Weil es geht jetzt wirklich darum, zusammenzustehen gegen Faschisten, gegen Nazis, ja? Und nicht dagegen nur wieder, und es geht nicht darum, jede Bühne für Parteipolitik zu nutzen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine parteiübergreifende Solidarität und eine wirklich einen Kampfgeist gegen Extremismus.
Würden Sie mir zustimmen, dass es der AfD gelungen ist, das Thema Integration und Migration gegen die Migranten für sich zu gewinnen, weil die etablierten Parteien es nicht geschafft haben, ein Konzept zu entwickeln, das die Integration wirklich fördert und die, sagen wir mal, die extremen Kräfte außen vor lässt, um wirklich eine positive Entwicklung in Gang zu setzen. Und das halte ich für im Augenblick politisch das allergrößte Problem. Für mich sind es die Rechtsradikalen, die das Thema negativ nutzen und die etablierten Parteien, die nun auf diesen gleichen Zug springen, die auch anfangen, darüber nachzudenken, ja, was machen wir denn jetzt mit den Migranten? Also ich glaube, das, was Sie sagen, ist absolut entscheidend für die künftige Entwicklung der Demokratie.
Also Selbstbewusstsein und Erkenntnis zur Einwanderungsgesellschaft fehlt den etablierten Parteien, wenn es um Migration geht, weil ich würde mir von ihnen wünschen, dass sie sowohl die positiven als auch die negativen oder kritischen oder schwierigen Aspekte berücksichtigen in der Debatte. Und zwar immer, weil das ist ein gleichberechtigter Umgang. Ich meine, Menschen, die aus der Türkei eingewandert sind, sind nicht minderfähig, sich Kritik zu stellen. Ja. Es gibt zum Beispiel diese innermuslimische Kritik schon lange. Ja. Die größten kritischen Geister sind Menschen aus muslimischen Ländern, europaweit, die ganz klar herausstellen, wo die Knackpunkte sind, wo es um Entscheidungen geht, ja, wo es darum geht, auch reaktionäre Weltvorstellungen, Wertvorstellungen gegen demokratische offene Gesellschaft, ja, also zu positionieren und zu gucken, was kann man da verhandeln und was nicht, ja, also wo prallen Welten aufeinander, ideologisch, politisch, weltanschaulich. Und das machen ja Migranten schon immer in den Communities. Deswegen gibt's ja jemanden wie Abdel Hakim. Deswegen gibt es ja jemanden wie Kamel Daoud zum Beispiel. Ja? Deswegen gibt es in Frankreich gibt es ja unzählige Menschen, die das schon seit Jahrzehnten machen. Ja? In dem ganzen nordafrikanischen Raum gibt es sehr sehr spannende, wichtige Intellektuelle. Ja? Die erste Frau, die ich kannte, die ich als junger Mensch gelesen habe, war Fatima Mernissi. Ja? Und da ging es um den Geschlechterkampf. Und all das ist Auftrag der Volksparteien hier, weil sie sollen auch das Volk hier vertreten. Und das Volk hier besteht aus Menschen mit Migrationsgeschichte, die ganz vielschichtige Probleme auch mitbringen aus ihren Herkunftsländern, die hier verhandelt werden müssen. Natürlich nutzen das rechte Parteien. Rechte Parteien können ja nur existieren, weil es Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Sonst hätten sie ja kaum noch Stoff. Ja, ja. Ich meine, das ist das, woraus sie ihren ganzen Hass ziehen, ganz klar. Und ihr Weltbild. Und so, das ist klar. Also wir dürfen auch nicht die Rechten als Maßstab für unsere Debattenkultur nehmen. Das haben wir viel zu lange gemacht, das geht gar nicht. Wir können ganz selbstbewusst über unsere Probleme sprechen. Das sind unsere Probleme. Die Kinder zu Silvester sind unsere Kinder. Völlig egal, welchen Vornamen die haben. Die werden hier bleiben, die sind hier geboren und die werden auch nirgendwo anders hingehen mit großer Wahrscheinlichkeit. Und es ist gut und richtig so. Und wir haben die Pflicht, das jetzt unter Kontrolle zu kriegen. Das ist unser Job. Dieses Silvester ist ja gut gelaufen. So, das ist unser Job. Ja, das ist Politik, muss genau so funktionieren. Man passt sich den Lebensbedingungen und Gegebenheiten an, und zwar demokratisch. Und wenn wir das machen würden viel mehr, als uns gegenseitig zu zerfleischen und immer nur parteipolitische Interessen bis zur nächsten Wahlperiode zu denken, dann würden wir gegen die AfD auch viel breiter aufgestellt sein.
Ja. Ich danke ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Und ich hoffe auf weitere Filme von Ihnen und darauf, dass die Politiker auch mal unser Interview sehen, um zu hören, was eigentlich Sache sein sollte. Okay, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.